Ja, wir feiern heute den zweiten Advent. Wieder ein Lichtchen mehr, das uns näher rückt auf den Zeitpunkt, auf den wir warten, auf Weihnachten. Ja, die Adventszeit ist eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten und nicht eine Vorweihnachtszeit mit dem ganzen oberflächlichen Brimborium, was wir so in den Geschäften erleben. Überall Kommerz und Geschenke und überall nur sehr oberflächlich, ja. Vor Weihnachtszeit, ich sag lieber Adventszeit, denn das beschreibt eben etwas, worauf wir zugehen, aber auch, dass wir auf etwas warten, nämlich auf die Ankunft unseres Herrn. Und wie wir warten sollen, darüber haben wir uns sehr ausführlich am Mittwoch in der Bibelstunde in Rachelshausen beschäftigt. Wir haben uns da auch den Römertext angeschaut. Und das war sehr, sehr spannend. Der Römerbrief hat uns da sehr gute Tipps und Hinweise gegeben, wie wir leben sollen. Und Gunther hat uns den Text eben vorgelesen. Und wir haben auch festgestellt, und das ist ganz wichtig, dass über dem Allen, wo es steht, du sollst machen, du sollst dieses, jenes tun oder eben das eine lassen, steht über allem eben, dass wir einander lieben sollen. Das ist das, was im Vordergrund steht. Wir sollen einander lieben. Wenn wir die Liebe nicht hätten, dann würde auch unser ganzes Tun ins Leere laufen. Und das gilt in dem Römerbrief, das gilt aber auch dem Text aus dem Lukas-Evangelium, den wir uns heute anschauen wollen gemeinsam. Und das gilt auch dann, wenn wir den Eindruck beim Lesen haben, dass das vielleicht sogar ein bisschen lieblos wirkt oder die Gesetzlichkeit fördert. Ja, aus dem Schwarz-Weiß des Johannes, da müssen wir die Liebe in den Vordergrund nehmen, denn Johannes, er will, dass die Menschen um ihn herum nicht ins Verderben laufen, nicht dahin laufen, wo es keine Hoffnung gibt. Das ist das große Anliegen von Johannes und das müssen wir im Hinterkopf haben. Und die Grundlage unseres Lebens ist die Liebe Gottes, die durch Christus, durch Jesus Christus in unsere Welt hineingekommen ist. Und das wurde schon lange vor Jesus angekündigt, im Alten Testament. Und auch kurz vor seinem Auftreten heißt es, da wird es einen geben, der die Menschen darauf vorbereitet. Und auch das wurde schon im Alten Testament angekündigt. Und vergangenen Sonntag haben wir schon von ihm gehört. Sein Vater hat Gott gepriesen, wie er zur Welt kam. Und er hat uns einen prophetischen Ausblick gegeben auf das Leben von seinem Sohn, von Johannes. Johannes dem Täufer. Vielleicht erinnert ihr euch. Da hieß es, und du Kind wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Das war eigentlich der Startschuss für das Leben von Johannes. Und wie das letzte Mal schon gesagt, es brauchte noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte, bis er dann auch tatsächlich auftrat. Und der letzte Satz des Predigttextes vom vergangenen Sonntag ist eigentlich der Startschuss für unsere heutige Predigt. Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Hier beginnt also die Geschichte von Johannes dem Täufer. Bisher dachte ich immer nur, ach Johannes, ja, der Täufer, der nimmt nur so einen kleinen Teil ein in der ganzen Geschichte oder auch in der Adventsgeschichte. Und beim Beschäftigen mit ihm und dem, was er gesagt hat, da wurde mir deutlich, dass er noch einen viel größeren Teil einnimmt, wie ich dachte. Denn Johannes ist letztlich eine Brücke vom Alten Testament ins Neue Testament. Zum einen, weil er und seine Funktion ja auch im Alten Testament schon angekündigt war. Zum anderen auch, weil er der letzte Prophet war, der die Ankunft des Messias verkündigt hat. Und letztlich noch viel mehr. Er war ja auch der, der den Messias bzw. Jesus Christus getauft hat. Das heißt, er hat ihn in sein Amt eingesetzt. Und heute wollen wir uns mit Johannes beschäftigen, wollen auf seine Lehre, seine Eigenschaften schauen. Seine Eigenschaft als Wegbereiter für Jesus, genauer. Und dazu sind wir im Lukas-Evangelium, obwohl von Johannes in allen vier Evangelien berichtet wird. Und auch das ist meistens schon ein Hinweis darauf, dass diese Person eben sehr wichtig ist. Und unser Text von heute, der ist so ein bisschen der ausführlichste, der auch seine Lehre beschreibt. Und weil Lukas, ja, der das Lukas-Evangelium auch geschrieben hat, gesagt hat, ich bin sehr genau und forsche sehr genau, da haben wir in den ersten beiden Versen Zeitangaben, Ortsangaben und Angaben, wer wo überall gerade der weltliche Herrscher war, so dass man tatsächlich auch genau sagen kann, in diesem Zeitraum ist das alles passiert. Aber da das nicht so wichtig ist, fange ich heute mit dem dritten Vers an. Da heißt es, und er, da geht es um Johannes, kam in die Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Mein erster Gedanke, Johannes, der Täufer, Auftrag und Berufung. Also von ihm ist jetzt die Rede. Und über ihn wurde schon viel gesagt, selbst vor der Geburt. Und auch das ist ein Hinweis auf seine Autorität, auf die Autorität seiner Person. Er war nicht irgendeiner, sondern er war ein von Gott Geweihter. Und so wird er auch leben, geführt vom Heiligen Geist, erfüllt von der Kraft des Elias, so heißt es, er, der dem Herrn ein Volk vorbereitet. Und so lebte Johannes wie ein sogenannter Nazireer. Nazireer, das bedeutet aus dem Hebräischen ausgesondert oder Gott geweiht. Und die Bestimmungen für das Nazireer-Gelübde, die finden wir auch in der Bibel, im 4. Mose 6. Es konnte in Israel jeder eine gewisse Zeit oder auch sein Leben lang sagen, ich will so leben wie ein Gottgeweihter. Und das Gelübde umfasste Enthaltsamkeit von Wein und anderen berauschenden Getränken. Aber auch alles, was vom Weinstock kam, wurde nicht genommen. Das Haupthaar wurde in dieser ganzen Zeit nie geschnitten. Und für den Nazireer bedeutet sein Gelübde eine Zeit der völligen Hingabe an seinen Herrn, dem er heilig war. Und so wurde auch Johannes für seine Umgebung ein sichtbares Zeichen, ein lebendiges Zeichen, dass bei diesem Mann Gott der Chef ist, der den Herrschaftsanspruch Gottes hat. Und in den Zeiten des allgemeinen Abfalls wurde das eigentlich überhaupt nicht gerne gesehen. Aber Johannes erging diesen Weg. Sein Äußeres erinnerte übrigens auch an Elia. Er trug ein Gewand aus Kamelhaaren, ledernen Gürteln, Heuschrecken und wilder Honig, das war seine Nahrung. Und dieser Mann, der taufte, und so heißt es, zur Vergebung der Sünde. Aber warum war die Taufe des Johannes, warum wird die so oft so explizit erwähnt? Das hat damit zu tun, dass diese Taufe eben nur eine Taufe zur Buße war. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte 19, da trifft Paulus auf ein paar Jünger in Ephesus. Man weiß nicht, wer das war, nicht näher bezeichnet, es waren Jünger. Und er fragt sie, ob sie denn mit dem Heiligen Geist getauft wurden und mit welcher Taufe sie getauft wurden. Daraufhin sagten sie also vom Heiligen Geist, da wissen wir nichts und wir sind mit der Taufe des Johannes getauft worden. Und deshalb erklärte ihnen Paulus, dass Johannes nur eben diese Bußtaufe hatte und extra explizit dazu aufgerufen hat, dass das Volk an den glauben soll, der nach ihm kommen wird, nämlich Jesus Christus. Somit hatte er eine Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Aber deswegen ließen sich auch diese Jünger nochmal taufen auf den Namen des Herrn. Ja, die Buße, die ist wichtig. Aber es braucht auch die Hinwendung zu Jesus. Jesus, der wirklich die Vergebung der Sünden schafft. Letztendlich war die Taufe des Johannes nur eine Vorbereitung auf die Ankunft des Messias. Und Johannes wies hin auf den, der noch kommen wird. Er wurde eigentlich zum Herold für Jesus. Und wenn damals ein Herold oder ein König in eine Stadt kam, dann wurde ja immer der Herold vorausgeschickt. Dieser Herold hatte die Aufgabe, das Volk vorzubereiten, dass Wege und Straßen ausgebessert wurden, dass der König, der kommt, dann unbeschwert reisen kann. Und Johannes, er wurde zum Herold für den Messias. Und in ähnlicher Weise ruft Johannes auf, dass die Menschen ihr Leben ausbessern. Und in unserem Text finden wir vier Beispiele, wer sein Leben verändern soll. Und wenn wir dahin genauer hinschauen, dann merken wir, dass Johannes eigentlich alle meint. Zuerst beginnt er mit der geistlichen Leitung des Volkes sehr ernst zu sprechen. Danach spricht er mit dem ganzen Volk. Hier in unserem Text heißt das später, wird es als die Menge betitelt. Aber auch die Sünder, die Abgefallenen vom Volk Israel werden angesprochen. Da sind die Zöllner im Gespräch und am Ende die Soldaten, die Besatzer, die Heiden in den Augen der Juden, sogar ihre Feinde. Alle die sind dort bei diesem Gespräch, in dieser Situation dabei. Und somit ist die Formulierung und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen, schon hier sehr deutlich erkennbar. Also der zweite Gedanke, Johannes der Täufer, die Lehre für alle Menschen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm zu taufen zu lassen. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzeln gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also wie ich das gelesen habe, das ist schon ganz schön harter Tobak. Und die Art und Weise, wie Johannes hier mit Pharisäern und den Sadduzäern spricht, erinnert ein bisschen auch an die Art und Weise, wie es Jesus später tut. Er sagt, ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrut. Viermal finden wir diese Formulierung in der Bibel und zweimal wird sie von Johannes benutzt und zweimal von Jesus. Und ja, letztlich ist sie nicht wirklich positiv. Hinter dieser Aussage steckt nämlich das Bild der Schlange, diese Verführung, das Böse, was auch damit bezeichnet wird. Und es steckt noch eine Aussage dahinter, nämlich eine Schlangenbrut ist eine Schlange, die sich vor einem herannahenden Feuer entfernt. Und ich finde letztlich, beide Deutungen passen sehr gut hier in dieser Situation. Und Johannes macht unmissverständlich klar, wiegt euch nicht in einer falschen Sicherheit. Die Tatsache, dass man zu Gottes erwähltem Volk gehört, bewahrt noch nicht vor dem letzten Gericht. Und auch da werden wir hinterfragt. Meine ich es mit Jesus ernst? Lebe ich mit Jesus? Oder denke ich bin gerettet, weil ich jetzt im Gottesdienst hier bin, weil ich in die Kirche gehe, weil ich getauft bin oder konfirmiert und was alles dazugehört? Das alles reicht nicht aus, wenn das Persönliche, die persönliche Entscheidung fehlt. Und die das nicht kapieren, heißt es in unserem Text, werden entfernt und ins Feuer geworfen. Das heißt, wenn ein Mensch die Liebe Jesus nicht erfahren und angenommen hat, dass er nicht in der Ewigkeit bei Gott und Jesus sein wird, sondern in einer ewigen Trennung von ihm. Das eine wird wunderbar beschrieben in der Bibel. Das eine wird genial beschrieben. Das andere eher im Gegenteil. Und Johannes lädt ein, tut Buße, legt eure Sünden ab und wir warten gemeinsam auf den, der noch kommen wird. Das Interessante, die Taufe von Jesus, die kommen wird, ist erst nach diesem Text. Also das steht auch noch aus. Und wie das Warten aussehen soll, das wird an weiteren Beispielen gezeigt. Und Johannes verdeutlicht dadurch, was die rechtschaffenden Früchte der Buße sind. Da heißt es, und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Händen hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tu ebenso. Hier ist jetzt die Rede von einer Menge und da das Volk, das dort zusammenstand, sicher aus vielen Juden und Israeliten befand, gehe ich davon aus, dass er hier eben auch an die frommen Juden spricht oder zu den frommen Juden spricht. Und ihnen sagt er, dass sie aufeinander achten sollen, dass sie sich gegenseitig in ihrem Leben unterstützen sollen. Es geht hier dem Johannes um die Hilfe für den Nächsten. Als Nächstes kommt dann die Gruppe der Zöllner und Soldaten. Interessant ist, dass Johannes hier nicht sagt, also wenn ihr gläubig werdet, dann sollt ihr euren Dienst quittieren. Nein, er sagt das nicht, sondern er sagt, wenn ihr im Dienst seid, dann macht das so, dass die Ehrlichkeit im Vordergrund steht. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen, und sprach zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Mit einem Wort, es geht ihm hier um Gerechtigkeit. Die Zöllner werden aufgefordert, dass sie eben nicht mehr nehmen als das, was sie brauchen oder was nötig ist. Und zum Schluss werden die Soldaten angesprochen. Auch sie wollen wissen, was sie tun sollen. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Ja, auch die Soldaten sollen kein Unrecht begehen, nicht ihre Macht ausnutzen, missbrauchen, um andere zu übervorteilen oder eben ihnen ihren Reichtum zu nehmen. Und das sind alles rechtschaffende Früchte der Buße. Und ich finde das schön, dass hier der Begriff Frucht gebraucht wird. Denn Früchte sind letztlich auch immer die Folge unseres Handelns. Und ist eigentlich etwas Passives, etwas, was wir bekommen, wenn wir so oder so handeln. Und Johannes macht deutlich, dass sich unser Verhalten dann verändert, wenn wir tatsächlich ehrlich Buße tun, wenn wir ehrlich ihm unsere Sünden abgeben. Und das erinnert mich an unsere Bibelstunde am Mittwoch in Rachelshausen. Wie sollen wir warten? Das war unsere Frage. Paulus hat den Römern geschrieben, dass sie ihr Handeln anschauen sollen, anpassen sollen, aber dass über dem Ganzen die Liebe steht, die göttliche, die Agape-Liebe. Aus diesem Grund ist der eigentliche Befehl im Warten auf den Messias die Erfüllung der 10 Gebote. Und das wiederum mündet in diesem Satz: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das, was am Ende über dem Ganzen steht. Nicht das Sollen, du musst und das Tun, sondern wir wollen es machen, weil wir Christus kennen, unseren Herrn. Und Origenes, ein Kirchenvater, hat einmal gesagt: Unsere Pflicht ist es, die Liebesschuld stets abzutragen und nie aus ihr entlassen zu werden. Warum? Da nochmal Römer 13. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Ja, richtiges Warten auf den Herrn bedeutet, sich verändern zu lassen. Sich verändern zu lassen durch unseren Herrn. Wie soll ich dich empfangen? Oder wir haben es gehört, macht hoch die Tür. Wie sollen wir uns verändern? Und wenn wir uns im Advent auf die Ankunft vorbereiten, dann ist das vor allem auch die Ankunft von Jesus, wenn er einmal wiederkommen wird. Und weil das so ist, ist der Wochenspruch des zweiten Advents, und auch den haben wir heute von Gunther schon gehört: Seht auf und erhebt eure Häupter. Adventlich leben heißt, in Erwartung zu leben und in Erwartung auch zu handeln. Erwartung auf das Erinnerungsfest Weihnachten und auf die Erwartung, dass Christus einmal wiederkommen wird. Und der dritte Gedanke, der ja in unserem Text noch gar nicht präsent war, ist Johannes der Täufer und sein Hinweis auf Jesus. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen, ob Johannes vielleicht der Christus wäre. Ich fand das total spannend. Da ist die Sehnsucht spürbar von den Menschen in Israel, dass doch endlich der verheißene Messias kommt. Diese Sehnsucht ist im Volk so stark verankert. Wann kommt er denn? Und plötzlich fragt sich die Menge: Ist das vielleicht der Messias? Und das Spannende ist, sie fragen ihn ja gar nicht persönlich. Es heißt ja, sie dachten in ihren Herzen. Aber irgendwie hat das Johannes gespürt. Vielleicht war die Situation so zum Greifen, dass er es gespürt hat, oder eben Gottes Geist hat ihm da eben gesagt, was die Menschen denken. Und dann antwortete Johannes und sprach: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seiner Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Johannes sagt also, ihr Lieben, der, auf den ihr wirklich wartet, das bin nicht ich. Ich bin auch einer, der noch auf diesen wartet. Ich bin es doch nicht mal wert, sogar ihm dann die Schuhe auszuziehen, wenn er kommt. Und diese Aussage ist insofern sehr spannend, dass Johannes hier auf die niedrigste Arbeit eines Sklaven oder eines Dieners hinweist. Stellt euch das vor, Israel, Straßen, staubig, dreckig, alles ist knochentrocken, sandig. Und dann die Sandalen, die Füße, die schwitzen vielleicht in diesen Sandalen. Und dieses Gemisch von Staub und Dreck, das ist nun mal dann an den Füßen. Und dann sagt er, diese Arbeit bin ich noch nicht mal wert, dem Jesus zu machen. Und wenn ihr daran denkt, dass Jesus den Menschen damals nicht nur die Schuhe ausgezogen hat, sondern den Menschen die Füße gewaschen hat, dann ist das schon etwas ganz Gewaltiges. Dann wird deutlich, diese liebende Haltung, die Jesus hatte für die Menschen. Johannes wusste das und stellt sich und seine Person, seinen Auftrag ganz unter Jesus, weil er weiß, dass seine Taufe ein Schritt zu wenig ist. Seine Taufe war nur die Vorbereitung auf die Taufe, die dann kommen wird, wenn Jesus kommen wird. Denn wenn er taufen wird, dann heißt es, dann bekommen die Menschen Gottes Geist. Ja, wenn ein Mensch gläubig wird, Jesus kennenlernt, ihm in sein Herz hineinlässt, umkehrt, Buße tut, und ein neues Leben beginnt, dann zieht Gott ein mit seinem Geist in das Leben dieses Menschen. Ja, als Christ leben wir nicht nur auf eine Zukunft bei ihm hin. Darauf gehen wir zu, das ist wichtig. Aber viel wichtiger ist auch, dass wir Christus in uns haben, schon zu unseren Lebzeiten. Er prägt unser Leben, er prägt unser Miteinander. Unsere Liebe zueinander. Er ist der, der unsere Gottesbeziehung fördert, der in unser Leben einwirkt. Und er macht unser Leben reicher. Und er wird einmal seine Kinder einsammeln und vereinen. Und auch das wird hier deutlich gesagt, dass man, wenn man die Entscheidung für Jesus nicht fällt, genau das nicht erleben wird. Und er trennt im wahrsten Sinne des Wortes, wie es hier heißt, die Spreu vom Weizen. Ja, Johannes und auch ich möchte hier keine Angst produzieren, sondern es ist als eine Einladung Gottes verstehen. Aber wenn man bedenkt, dass das Feuer im Alten Testament auch immer Gericht bedeutet und es für die letzten Tage angekündigt wird, dann wünsche ich mir es umso mehr, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, ihn in sein Herz aufnehmen, weil wir wissen, sie laufen auf ihr Verderben zu. Und wir haben das Beste, was wir ihnen geben können. Diese Einladung für ein Leben in Christus. Und Johannes sagt, er wird kommen. Und er kam. Kurz danach lesen wir von der Taufe. Und wenn er damals schon das Versprechen gehalten hat und er gesagt hat, er wird einmal wiederkommen, dann wird das auch geschehen. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten im Advent. Dazu lädt uns dieser Text ein. Wie soll ich dich empfangen? Wie begegne ich dir? Dem, dass wir an ihm dranbleiben, in seiner Nähe, dass wir uns von ihm füllen lassen, dass wir dadurch auch eben unser Verhalten und unser Leben anpassen. Amen.